Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch heute zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen und freuen uns sehr, dass heute die Politikerin und Publizistin Marina Weißband bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, vielen Dank.
Hi,
willkommen Marina Weißband. Bevor wir auf das eigentliche Thema der heutigen Episode zu sprechen kommen, wollen wir einen kurzen Überblick auf Ihre Biografie werfen. 1987 sind Sie in Kiew geboren und damals noch in der Sowjetunion und sind Mitte der 90er Jahre im Rahmen eines jüdischen Flüchtlingskontingents nach Deutschland gekommen, haben dann Abitur gemacht und an der Uni Münster Psychologie studiert, wie wir sind auch Münsteraner Studenten, und sind dann als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei bekannt geworden und heute Mitglied der Grünen und als Publizistin tätig. Da steckt echt viel drin. Und deswegen wollten wir fragen, welche dieser Phasen hat Sie denn am meisten geprägt?
Ursprünglich war alle, ganz klar. Ich glaube, am stärksten verändert hat mich die relativ kurze Phase als politische Geschäftsführerin der Piraten. Da habe ich ja nur für ein Jahr kandidiert, aber das hat mein ganzes Leben komplett verändert. Seitdem bin ich öffentlich tätig, seitdem bin ich politisch, seitdem bin ich selbstbewusst. Und daraus entwickelte sich ja auch das, was ich hauptberuflich mache, und das ist das Projekt Aula, womit ich Schülerbeteiligung an Schulen mache. Das heißt, das ist, glaube ich, die für meine heutige Arbeit prägendste Phase gewesen.
Sie sagen gerade, dass Sie dadurch selbstbewusster wurden. Die Piratenpartei hatte ja damals kein ganz leichtes Standing in der Parteienlandschaft. Wie haben Sie denn das so schnell gelernt, gegen Angriffe, und die Politik kann ja relativ hart sein, sich zu wehren?
Erstens war ich immer eine von vielen. Ich habe mich nie als Marina Weißband, ich muss irgendwas in der Politik erreichen, gesehen. Ich habe mich immer gesehen als Sprachrohr einer Schwarmintelligenz, wie wir das damals nannten. Ich bin ja damals in Talkshows gegangen, zum Beispiel zur Rentenpolitik, wo Leute saßen, die doppelt so lange an Rentenpolitik gearbeitet hatten, wie ich alt war. Das heißt, ich hatte zu wenig Vorbildung, um diese Gespräche zu führen. Und womit ich das kompensiert habe, war immer, ich habe vorher bei Twitter, das war damals ein parteiinternes Medium, gefragt, okay, was habt ihr zu Rentenpolitik? Was gibt es da an Argumenten? Was gibt es da an Studien? Und das wurde alles für mich gesammelt von der gesamten Partei. Und dann habe ich das einfach nur zusammengefasst, vorgetragen und daraus so Gegenargumente entwickelt. Und das heißt, wenn ich angegriffen wurde, wurde eigentlich nie ich persönlich angegriffen, sondern es wurde immer die Partei angegriffen. Und ich habe das dann auch sehr schnell bemerkt, wenn jemand gesagt hat, die hat so eine große Nase, die hat fettige Haare, keine Ahnung. Dann ist das nicht wirklich gegen mich, sondern dann ist das, weil jemand die Partei nicht mag oder wofür sie steht. Und das ist mit das Wichtigste, was man lernen muss, wenn man in der Politik ist.
Das müssen sich viele, können sich viele bei Ihnen abschauen. Wenn Sie setzen sich mit Aula für Demokratiebildung von Kindern oder jungen Erwachsenen ein, gab es denn einen konkreten Auslöser, seit wann Sie so aktiv über Demokratie nachdenken?
Tatsächlich habe ich ja null über Demokratie nachgedacht bis zum Zeitpunkt meiner ersten Wahl. Und ich glaube, das ist das ganze Schlamassel, das ist das, was mich so aufregt. Ich musste zur Schule. Ich musste um 8 Uhr morgens da sitzen. Ich musste 45 Minuten neugierig auf Mathe sein. Und dann musste ich 45 Minuten neugierig auf etwas komplett anderes sein. Und dann musste ich in 20 Minuten Hunger haben, weil das war die Zeit, in der ich essen durfte. Und dann musste ich meine Hand heben und fragen, ob ich auf Klo darf. Und dann habe ich ein Organigramm bekommen, irgendwann in Klasse 7 oder 8, wo stand Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, und das war meine Demokratiebildung. Das hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Das hatte nichts mit mir zu tun. Ich war absolut unpolitisch. Ich wusste in der Schule nie, wer Kanzler ist oder was los ist. Weil es hat mich ja auch niemand danach gefragt. Also was hätte es gebracht, mich da rein einzuarbeiten? Und dann habe ich mit 21 zum ersten Mal gewählt. Und das war so krass. Es war kein roter Teppich, keine Security. Es war kein Akt. Ich wurde nicht gefragt nach meinen Vorkenntnissen oder nach meinen Motiven. Man hat mich einfach machen lassen. Man hat mir vertraut. Und dieses Vertrauen in mich als Bürger, in mich als Menschen, hat mich so geflasht, dass ich am gleichen Tag in eine Partei eingetreten bin. Und ich habe diesen Wahnsinn verstanden, dass wir eigentlich wollen, dass Schule uns zu mündigen demokratischen Bürgern erzieht. Das hat die KMK so beschlossen. Aber wir machen ja eigentlich das Gegenteil. Schule, also jetzt als Institution, ja, in ihren Statuten. Natürlich gibt es viele SchulleiterInnen und LehrerInnen, die sich bemühen, dass es anders ist. Aber in ihrer Grundform soll Schule uns in erster Linie dazu erziehen, Erwartungen zu erfüllen. Das ist, was sie effektiv tut. Und dann zu erwarten, dass ich, bis ich 18 bin, frage, ob ich auf Klo darf und dann da rauskomme und ein mündiger Bürger bin, der Komplexität versteht und sich Gedanken über die Zukunft macht und eigenständig kritisch wählt oder gar selbst etwas gestaltet, ja, das ist doch Wahnsinn.
Wie glauben Sie denn, kann es besser funktionieren? Also ich erinnere mich, in unserer Schulzeit haben wir mal so den Bayerischen Landtag. Also ich bin in München aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Und da haben wir einmal den Bayerischen Landtag nachgespielt nach echten Proporzen. Das heißt, wir hatten einen riesen CSU-Block und dann wurden Reden gehalten. Und zwar so ein bisschen wie Model United Nations. Das fand ich auch toll. Aber gibt es noch andere Lösungsvorschläge, die Sie haben? Oder
ich würde das gerne genau hieran aufhängen. Das ist toll, um den Bayerischen Landtag zu verstehen. Das ist großartig. Aber ist es... Okay, was ist der Kern von Demokratie? Es gibt Leute, die sagen, wählen ist ganz wichtig. Ja, das ist der Kern von Demokratie. Oder Leute, die sagen, nicht rassistisch sein. Ja, Toleranz ist der Kern von Demokratie. Und ich glaube, es ist etwas anderes. Ich glaube, der Kern von Demokratie ist ein demokratisches Selbstverständnis. Es ist das Selbstbild, also das Verhältnis, in dem man sich zum Staat sieht. Bin ich Kunde? Bin ich Konsument dieses Staates? Habe ich etwas bestellt und die Ampel liefert nicht? Was man ja so oft hört, ne? Und das ist meiner Meinung nach ein undemokratisches Verständnis. Das ist auch das, was in Angela Merkels Buch so auftaucht, dass sie Politik als Dienstleistung macht und dass man die Kunden nicht beunruhigen darf. Ja? Das ist meiner Meinung nach ein undemokratisches Verständnis. Ich glaube, das demokratische Grundverständnis ist, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Mir gehört diese Gesellschaft. Ich trage Verantwortung für mich und andere. Ich bin Gestalter. Wie kommen wir zu diesem gesunden demokratischen Selbstverständnis? Durch Sozialisation. Also durch die Erfahrungen, die wir im Aufwachsen machen, dadurch, wie wir unser Verhältnis zur Gesellschaft erleben. Und ein wesentlicher Teil, vielleicht der wesentliche Teil, der unser Verhältnis zur Gesellschaft prägt, ist die Kita, ist die Schule. Weil wir über Jahre tagtäglich die Erfahrung machen, was von uns als Menschen erwartet wird.
Also Sie sagen, jeder Wähler, jede Wählerin ist Gestalter.
Ja, jeder. Ja, natürlich. Die Gesellschaft besteht doch nur aus uns. Es gibt die Einstellung, und die ist im Moment verbreitet, es gibt Papa Staat, der kümmert sich darum, dass alles gut ist, dass ich eine Rente habe, dass ich keine Zumutungen erfahre und dass die Eier günstig sind. Und wenn die nicht liefern, dann schreibe ich ganz wütende Briefe ans Management und dann wähle ich diese Partei das nächste Mal nicht. Und dann habe ich aber langsam niemanden mehr, den ich wählen kann, weil alle Parteien irgendwie Quatsch machen. Und dann stehe ich da und dann bin ich Demokratie verdrossen. Dann bin ich Parteien verdrossen. Und das ist, was jetzt gerade passiert, Vertrauensverlust in Institutionen. Das ist ja ein reales Problem, mit dem wir uns alle herumschlagen. Oder ich sehe es ganz anders und sage, das sind meine Gesetze, das ist mein Bundestag, aber weil ich nachmittags lieber mit meiner Tochter spiele, ist meine Kreistagsabgeordnete, ist meine Wahlkreisabgeordnete so freundlich, für mich im Bundestag zu sitzen. Und das ist ein viel gesünderes demokratisches Verständnis. Und wir kommen dazu aber nur, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir Teil dieser Gesellschaft und Gestalter dieser Gesellschaft sind und Verantwortung für uns und andere tragen. Und hilft es dann, so ein Planspiel zu machen? Nicht dafür, weil es zwar toll ist, aber halt nur punktuell. Wenn ich an einem Tag dieses Planspiel mache und an 364 Tagen Erwartungen erfülle und gar nichts gestalten kann und für nichts verantwortlich bin, außer für meine eigenen Noten, dann ist es nicht in der Weise prägend. Das heißt, diese Dinge, ich will sie nicht abwerten. Ich finde sie toll und sie sind toll, um zu verstehen, wie überhaupt ein Landtag funktioniert, wie Gesetze gemacht. Das ist alles super, aber das ist eher Institutionenkunde als eine demokratische Erziehung.
Ja. Aber eine gute, aufgebaute Schülermitverantwortung, bei uns hieß das SMV in Schulen, das vermittelt ja gut Demokratie. Man muss wählen, man muss sich vielleicht auch, man muss sich positionieren vor seinen Mitschülern.
Aber sie haben natürlich keine echte Macht. Sie haben natürlich keine echte Macht.
Erstens haben die keine echte Macht und zweitens, sogar wenn es optimal läuft, ja, nehmen wir an, du hast einen Schulleiter, der das richtig, richtig ernst nimmt und du hast eine SV, die richtig aktiv ist, richtig geil, dann lernt ja, dann macht ja immer noch nur jeder 30. diese Erfahrung. Also Demokratie ist ja mehr als wählen. Demokratie ist erstmal überhaupt gucken, welche Bedürfnisse gibt es, welche Anregungen, wie könnte die Welt noch sein, was brauche ich, was brauchen meine Mitschüler. Dann diese Bedürfnisse zu formulieren, dann sie zu argumentieren, dann zu gucken, wer profitiert davon, wer könnte davon einen Nachteil haben, welche Kompromisse können gestaltet werden, wie kann ich aus einer Idee einen richtigen Projektplan machen, wie bestimme ich Verantwortliche, Zeiten etc. Alle diese Fähigkeiten gehen doch weit über das Wählen hinaus. Und selbst in einer perfekt laufenden Schule mit einer super SV oder SMV bekommt das doch nur jeder 30. mit. Und was ist mit dem Rest? Was ist mit den anderen, die nur einmal im Jahr ihren Klassensprecher wählen? Und das ist.
Aber ist es nicht im echten Leben genauso? Also ist es nicht der durchschnittliche Wähler, der jetzt nicht in der Partei engagiert ist, dessen demokratischer Akt ist ja auch erstmal nur die Wahl und dann alles andere müsste er sich dann auch darüber hinaus engagieren. Also
ja, eben. Er müsste sich darüber hinaus engagieren. Und wo lernt er das? Wo gewöhnt er sich das an? Wo erkennt er die Notwendigkeit dazu? Es kann nicht, wir sind in einer Sackgasse, okay? Wir können nicht mehr nur alle 4 Jahre wählen. Das funktioniert nicht. Das politische System ist dazu zu verzerrt. Wir haben buchstäblich mehr Lobbyisten als Bundestagsabgeordnete im Bundestag registriert. Es braucht das Engagement, es braucht dieses Zuständigfühlen, nicht nur für die tatsächlichen Ergebnisse. Ja, es braucht die Fridays for Future, es braucht Demonstrationen, es braucht Briefe an Abgeordnete, es braucht Zivilcourage. Aber auch, wir haben Probleme, die heute viel zu komplex sind, als dass sie nur von ein paar Experten gelöst werden können. Wir brauchen die vielen, vielen ExpertInnen, das ist ja die Stärke der Demokratie, dass wir in Fragen von Bürgergeld BürgergeldempfängerInnen fragen können, in Fragen von einer Krankenhausreform Pflegekräfte fragen können und in Fragen von Schulreform Kinder fragen können. Und wir brauchen diese Expertise, sonst sind die Reformen Quatsch und am Leben vorbei. Und diese Art von Engagement wecken wir ja nicht, indem wir Leute in dieser Passivität erziehen. Es reicht, wenn ihr einfach nur wählt, sondern es braucht dieses Selbstverständnis. Und der größere Grund ist, wenn ich so aufwachse, dass ich komplett davon abhängig bin, ich wähle etwas und dann bin ich in der Schule 1 Jahr oder in der Demokratie jetzt 4 Jahre komplett machtlos, dann erlebe ich diese Ohnmacht und ich erlebe Probleme in der Welt, gegen die anscheinend niemand etwas tut und ich bin da Opfer. Und das ist genau, wo Populisten ansetzen und sagen, ja, du bist Opfer und die da oben machen, was sie wollen und du kannst nichts dagegen tun. Und wenn du uns, den starken Onkel, wählst, dann werden wir es denen da oben so richtig zeigen. Diese Ohnmacht macht psychisch krank.
Wie wäre Ihre Idealvorstellung, wenn Sie jetzt sagen, wir können nicht nur noch alle 4 Jahre wählen, wir brauchen mehr Expertise und wie wäre Ihre Idealvorstellung von einer Demokratie in der Zukunft? Wie würden die Parteienlandschaften aussehen? Wie wären die Zusammensetzungen?
Ich meine, das Wunderschöne an der heute real existierenden Demokratie ist, dass sie ja in Wirklichkeit ein Instrumentenkoffer ist, der viel, viel breiter ist, als wir es uns im Alltag vorstellen. Es gibt ja jetzt schon nicht nur die Wahlen. Es gibt verschiedene Mechanismen, es gibt Bürgerinitiativen, es gibt kommunales Engagement, das ganz, ganz wichtig sein wird. Es gibt BürgerInnenräte, es gibt Kontaktaufnahme zu Abgeordneten, Briefe, es gibt Demonstrationen, es gibt konkretes Selbstumsetzen. Ja? Ich zum Beispiel habe ja überhaupt niemanden gewählt, um ein Demokratieprojekt an Schulen zu haben. Ich habe es einfach gemacht. Also man kann auch einfach Dinge tun. Wir sind nicht immer davon abhängig, dass eine große Hand von oben uns Dinge gibt und politisch umsetzt. Wir können uns selbst organisieren. Es gibt Genossenschaften, es gibt neue mediale Formate. Wir leben in so einer reichen Welt, die wir jeden Tag selbst bauen durch unser Handeln. Und ganz, ganz oft müssen wir einfach nur, wir müssen uns selbst dazu ermutigen. Und ich glaube, das ist, was wir in unserer Erziehung nicht tun. Wir machen uns selbst viel, viel passiver, als wir sein müssten.
Da glaube ich, können wir zu 100% zustimmen, weil wir ja das Gleiche mit Studopolis, mit diesem Projekt hier gemacht haben. Also das ist auch auf dem Papierzettel entstanden und inzwischen sind es irgendwie 60 Leute an 5 Standorten, die auch jetzt erstmal nicht gewählt wurden, sondern einfach angefangen haben. Also es gibt...
Ja, there you go.
Aber Sie haben ja auch mit der Piratenpartei, über die wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, haben Sie ja sozusagen auch einen ganz neuen Politikansatz damals gewählt. Glauben Sie denn... Oder begrüßen Sie es weiterhin, wenn neue Parteien auch gegründet werden? Oder, weil ich beobachte manchmal und denke mir, die Zersplitterung der Parteienlandschaft, wie wir sie jetzt in vielen westlichen Staaten erleben, kann auch zum Problem werden. Begrüßen Sie dennoch sozusagen immer neue politische Kräfte und dass es sich individualisiert? Oder, genau.
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits bin ich die Letzte, die sagen kann, eine neue Partei gründen ist blöd, weil natürlich sind das neue Impulse oft. Aber... Wir haben einen Faschismus, einen internationalen Faschismus, der extrem gut zusammenarbeitet und der sich sehr koalitionsfähig macht. Also da sind teilweise Leute im Verbund miteinander, die sich auf dem Papier hassen müssten, aber die trotzdem für den Moment so einen Waffenstillstand schließen, um Demokratien zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite haben wir eine so zersplitterte Landschaft, gerade im linken Spektrum, weil man immer nach der Partei sucht, die zu 100% mit einem einverstanden ist. Weil man sagt, die Partei kann ich nicht wählen, weil die macht in diesem Punkt nicht, was ich will. Und die Partei kann ich nicht wählen, weil die macht in diesem Punkt nicht, was ich will. Und was rauskommt, ist, dass wir keine linke Opposition in den Parlamenten haben. Also keine handlungsfähige, geschlossene. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir die natürlich brauchen. Und weil wir antifaschistische Koalitionen brauchen. Und an der Stelle ergibt es manchmal mehr Sinn, wenn Leute mit guten Ideen und auch dezidiert linken Ansätzen sich unter mainstreamigeren Parteien verbinden und innerhalb der Partei für diese Ziele kämpfen, weil sonst einfach immer mehr Parteien der Mitte von diesem neoliberalen Wischiwaschi-Regieren nach Mehrheitsumfragen geschluckt werden.
Würden Sie Frau Merkel schon zu diesen Personen zählen? Das wird ihr ja immer von der eigenen Partei vorgeworfen, sie die CDU linker gemacht hat.
Nein, nein, nein. Sie hat die CDU nicht linker gemacht. Sie hat überhaupt nichts Politisches gemacht. Sie war eine absolut großartige Managerin, die ihre Kunden immer zufriedengestellt hat, okay? Sie hat dabei verzichtet, irgendjemandem irgendwas zuzumuten. Und was sie effektiv gemacht hat, ist die ganzen Krisen ihrer Regierungszeit, immerhin 16 Jahre, einfach nur zu verschieben und auszusitzen. Und wir haben jetzt den Salat. Also fast alle Probleme, die wir heute haben, hätte Merkel schon angehen können. Sei es Putin, sei es Syrien, sei es die Energiewende. Also ganz, ganz vieles von dem, womit wir uns jetzt rumschlagen, ist einfach nur verschleppt und ausgesessen worden. Und weil das bei Wählern am besten ankommt, die darauf sozialisiert sind, sich wie Kunden zu verhalten, denen man nichts zumuten kann, ist das präzise, wie unsere Politik funktioniert. Und bis wir kollektiv aufwachen und sagen, oh shit, das hier ist unser Laden, der gehört uns, wir sind hier nicht Kunden und wir haben in der Abstellkammer ein riesiges Rattenproblem und wir müssen sie jetzt mal aufmachen und uns darum kümmern. So lange werden wir effektiv materiell verlieren.
Ja. Aber es ist noch nicht Ihre Vorstellung von linker...
Um Gottes Willen, nein. Meine Vorstellung von linker Politik wäre, aufzuhören, zu sagen, guck mal, verarmte Arbeiter, Der Ausländer, der noch weniger hat als du, der will dir deinen Keks stehlen, während sich Leute so massiv bereichern, während der Pandemie und auch jetzt, an den ganzen Krisen, werden ja bestimmte Leute immer, immer reicher. Und solange wir nicht gucken, wer profitiert eigentlich davon, dass es mir schlecht geht, werden wir aus dieser Notlage auch nicht rauskommen. Solange uns gesagt wird, das ist der Kulturkampf, ja, das sind die Leute, die gendern und das sind die Ausländer. Natürlich stecken wir dann in so einem Rattenrennen. Und dann den Linken wird wiederum gesagt, ja, das sind alles dein rassistischer Onkel. Das ist, was diese Gesellschaft unglücklich macht. Und das stimmt halt auch nicht. Es gibt Leute, die davon profitieren. Und wir haben keine Kultur, uns das ehrlich anzuschauen, weil ja, es würde halt den Status quo verändern und das ist gruselig. Und solange man sich ohnmächtig fühlt und solange man nicht die Sicherheit hat, dass man Gestalter ist, traut man sich nicht, das anzufassen.
Sehr interessant. Sie kommen ja aus der Ukraine und waren in den letzten Jahren immer eine der lautesten Stimmen für die Unterstützung der Ukraine. Was können wir dafür tun, dass die ukrainische Demokratie auch in der Zukunft irgendwie gewahrt wird? Oder was können wir tun, um sie zu schützen?
Ich meine, sie muss nicht nur gewahrt werden, sie muss sich entwickeln. Ne? Die Ukraine ist auf dem Weg, eine gesunde Demokratie zu werden, aber noch nicht dort. Und im Moment, sie muss überleben. Also was können wir tun? Lufthoheit von Russland aufheben. Das wäre im Moment das Effektivste. Ich sehe halt nicht, dass das geopolitisch gerade das Ziel ist. Ich sehe nicht, dass geopolitisch gerade das Ziel ist, dass die Ukraine gewinnt. Und das ist tragisch, weil sie wird im Moment immer weiter zerstört. Und man muss sich vorstellen, sie ist jetzt so weit vermint, mit jetziger Technologie braucht es 600 Jahre, um diese Minen wieder zu entfernen. Also wir sehen, wir graben ja heute in Deutschland immer noch Fliegerbomben aus. Ja, so ähnlich ist das nur, dass halt auf jedem Quadratmeter Feld irgendwie 6 Minen liegen. Und die Felder einfach nicht bestellbar sind. Die jungen Leute sterben gerade. Das ist die Generation, die eigentlich jetzt gerade die Wirtschaft antreiben müsste, die jetzt gerade Kinder kriegen müsste. Die sterben an der Front durch russische, iranische Drohnen. Und Infrastruktur wird zerstört. Und also insgesamt jeder Monat, den dieser Krieg dauert, zerstört im Prinzip die Aussicht darauf, dass die Ukraine jemals eine gesunde Demokratie wird. Einfach nur, weil es immer schwerer wird, sich daraus zu arbeiten, wenn der Krieg mal vorbei ist. Und er hätte beendet werden können. Das ist ganz klar.
Wir hatten letzte Woche Paul Ronsheimer bei uns im Podcast und der hat von dieser steigenden Frustration erzählt, die er auf seinen Ukraine-Reisen erlebt. Empfinden Sie die auch oder haben Sie noch Hoffnung? Also, oder sind Sie auch in diesem Zustand der Frustration, die ja gerade natürlich im Osten der Ukraine immer wieder ihm begegnet sind?
Okay, wir haben keine Wahl, als Hoffnung zu haben. Wir haben buchstäblich keine andere Wahl. Wir haben Hoffnung aus Notwendigkeit. Aber natürlich bin ich frustriert. Oh Gott, ich bin seit Sommer 2022 frustriert. Hätte der Westen im Frühling 22 alles geliefert, was er so versprochen hat, wäre der Krieg im Sommer 22 vorbei. Und wir sehen, dass die Waffenlieferungen immer nur kommen, wenn die Ukraine gerade am Verlieren ist. Und sie werden sofort eingestellt, wenn sie in die Offensive geht. Und das ist jetzt langsam über 2 Jahre auch kein Zufall mehr. Also es ist ganz klar, was hier die Strategie ist, dass es Russland so lange wie möglich in diesem Krieg zu binden. Auf Kosten der Ukraine. Und natürlich macht mich das verzweifelt und es ist kurzsichtig. Ich verstehe so ein bisschen, warum der Westen das macht. Es ist ganz, ganz kurzsichtige Geopolitik. Und das ist mein Problem.
Aber müssten Sie sich als Parteipolitikerin, dass ich unterbreche, als Parteipolitikerin sich dann nicht eigentlich Schwarz-Grün in der nächsten Koalition wünschen? Weil gerade in der Ukraine-Frage ist ja die SPD die Bremse gewesen in den letzten Jahren. Und ich glaube, da gibt es eine viel größere Übereinstimmung zwischen Union und ihrer Partei, den Grünen.
Weil Merz gerade Werbung mit der Ukraine macht?
Naja, weil...
Glaubt irgendjemand, dass Merz Politik an Amerika vorbeimachen wird? Mit welchen Mitteln denn?
Aber vielleicht hat er einen guten Einfluss auf Trump. Also vielleicht nimmt Herr Trump Merz gerade mit seiner Wirtschaftsvergangenheit ernster, als er vielleicht einen Olaf Scholz nimmt. Und vielleicht gelingt es Merz, einen Einfluss in dieser Frage auf Herrn Trump auszuüben. Und in der Sache sind sich ja die Grünen und die CDU sehr viel näher, muss man ja schon sagen, oder?
In der Sache ja, zumindest in dem, was die CDU sagt. Wobei auch bei der CDU lange Kiesewetter zum Beispiel ganz isoliert war mit seiner Verteidigung der Ukraine. Also auch da müssen wir sehen, dass ein Großteil dieses Malheurs in der Zeit der Großen Koalition entstanden ist. Wo einfach buchstäblich Gasspeicher an Russland verkauft wurden, nach der Annexion der Krim. Und Nord Stream 2 und alles Mögliche. Ja, das war alles CDU auch mit.
Aber die also, alte CDU.
Die CDU ist die CDU. Dass Merz jetzt tatsächlich auch auf der Seite der Millionäre kämpft und genau wie Trump, bedeutet ja nicht, dass sie irgendein Interesse daran haben, die Ukraine zu retten. Und Merz wird ganz, ganz sicher nicht neue Schulden aufnehmen, um Deutschland tatsächlich wehrfähig zu machen, weil das würde ihn sehr unbeliebt machen. Und an Trump vorbei geht das nicht. Und dass Trump sich von einem Merz beeinflussen lässt, glaube ich nun wirklich nicht. Also entweder er lässt sich von Putin beeinflussen oder Putin geht ihm so auf den Sack, dass er was ganz Unerwartetes macht. Das wissen wir nicht. Tatsächlich gibt es in der Ukraine gerade ein bisschen Hoffnung auf Trump, weil Biden einfach gezeigt hat, er ist, und das hat er von Anfang an klar gesagt, er ist bereit, aus der Ukraine ein zweites Afghanistan zu machen. Und Trump wird entweder die Ukraine Putin schenken oder er wird sich ganz furchtbar mit Putin zerfetzen, aus ganz persönlichen Gründen. Aber ich glaube, Trump flüstern ja auch so viele Leute Dinge ins Ohr und da spielen amerikanische geopolitische Interessen eine weit größere Rolle als die persönliche Einstellung eines Friedrich Merz. Deutschland hat keinerlei ehrliche Basis, an Amerika vorbei Politik zu machen. Und ich glaube, dass viel von Scholz Politik, ich werfe ihm sehr vieles sehr persönlich vor, aber ich glaube, dass am Ende viel von Scholz Politik auch einfach d'accord ging mit Biden und sich an ihm orientiert hat. Deswegen, ich glaube, wir überschätzen immer die Wichtigkeit der nationalen Ebene, weil das ist, was unsere Nachrichten dominiert. Jedes Land glaubt ja auch, dass die Inflation die Schuld der eigenen Regierung sei, obwohl sie international ist. Und dass der Aufstieg von rechts das Problem der eigenen Politik sei, obwohl er auch demonstrabel international ist. Und gleichzeitig achten wir auch viel zu wenig auf die Ebenen darunter, auf die kommunalen Ebenen, auf die Landesebenen. Zum Beispiel wird bei uns kein Wahlkampf über Bildungspolitik geführt. Warum? Weil Bildungspolitik Landessache ist. Und wir haben keine Landesmedien. Also das, was in unseren Schlagzeilen passiert, ist immer auf der nationalen Ebene. Und ich glaube, Deutschland vergisst erstens, dass es in diesen internationalen Kontext eingebettet ist. Wir hatten bei der letzten Wahl kaum außenpolitische Fragen. Und zweitens vergisst Deutschland, wie wichtig die Landes- und die Kommunalebenen sind für die Wahrnehmung dieses Landes. Das ist ja die Schnittstelle, an der ich mich erlebe als Bürger. Ja, wenn ich auf die Straße gehe, wenn die Busse überfüllt sind, wenn die Bahn nicht fährt, wenn der Bordstein voller Schlaglöcher ist, dann ist das, wie ich den Staat wahrnehme. Und daran merke ich, ob der Staat funktioniert oder nicht. Und ich glaube, wir müssen den Blick von diesen Bundestags- und Kanzlerdebatten wirklich radikal wegwenden. Mir ist egal, wer unter mir Kanzler ist. Ich will eine Kommune, in der ich meine Nachbarn kenne, in der wir gut versorgt sind und in der wir uns sicher fühlen und sicher genug, dass wir Neues ausprobieren, dass wir neue Orte schaffen und zeigen, dass es gehen kann. Demokratie gedeiht im Kleinen.
Das wird uns wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Monaten ein bisschen schwerfallen, aber danach können wir es auch leben.
Ihr könnt heute damit anfangen.
Wir fangen heute an. Wir haben schon gestern damit angefangen. Wir kommen leider schon zum Schluss unserer Podcast-Folge. Es war ein Schnelldurchlauf durch die Gefahren der Demokratie und durch das Beibringen von Demokratie. Und wir fragen jeden Gast nach unserer Folge nach einem Musikwunsch. Und was wünschen Sie sich von uns?
Bin gespannt, ob ihr das erfüllen könnt. Ich wünsche mir ein ukrainisches Lied. Das ist schon was älter. Das wurde jetzt neu gecovert von Kristina Solovej. Und das heißt Hamerizki Krai. Und es ist ein Lied über das Auswandern und über das Wandern und über das Vermissen.
Danke, wir geben unser Bestes und notfalls wünschen wir uns ein Weihnachtslied.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir haben uns sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Alles, alles Beste.
Полетів на край світа, як вітер штовх полі літа, гей, в гамерицький край. Лем, жаль, Мітя, моя хижо, лем, жаль, Мітя, моя хижо, солом'яна жаль. Лем, жаль, Мітя, моя хижо, лем, жаль, Мітя, моя хижо, солом'яна жаль. Ой, в нас превелика біда, не можна заробить хліба, гей, мушу їхать далі. Лем, жаль, мій вас, мої верхи, лем, жаль, милость, мой верх, зелені жаль. Лем, жаль, мій вас, мої верхи, лем, жаль, милость, мой верх, зелені
в Америці.